Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin, ich arbeite im Online-Marketing der Hochschule und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das beschäftigt jeden von uns zweimal im Jahr. Es geht nämlich heute um das Thema Zeitumstellung. Das ist ja immer wieder so ein bisschen diskutiertes Thema, für den einen oder anderen ein leidiges Thema. Und deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns jetzt mal damit ein bisschen mehr auseinander und schauen mal, was das überhaupt für einen Sinn hat und was uns das bringt. Und als Unterstützung dafür habe ich Julia Krampitz hier, ja, digital vor mir. Hi Julia.
Hallo Katrin, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist, was du machst und wieso du die Richtige bist für dieses Thema.
Ja, wer bin ich? Ich bin jetzt schon das 15. Jahr am Anfang der Hochschule als freiberufliche Dozentin tätig. Und ja, bin ganz klassisch eingestiegen mit, sag mal, Gruppentraining, Trainingslehre über den Bereich und habe mich dann Richtung Psychologie, Pädagogik weiterentwickeln dürfen. Und mache da jetzt hauptsächlich die Schwerpunkte Coaching, sportpsychologische Trainingstechniken, begleite super gerne die verpflichtenden, anführungsstrichenden, wissenschaftlichen Arbeiten, Module, Forschungsmethoden, alles, was sich da so umdreht. Bin super gerne im Tutoring tätig, das heißt, alles, was Abschlussarbeiten angeht, ist so meine Leidenschaft, da die Bachelorstudierenden bei uns voranzutreiben und auch die Masteranden. Und nebenbei mache ich noch sehr viel im sportpsychologischen Bereich mit Leistungssportlern und Führungskräftecoaching. Das sind so meine Leidenschaften, die ich dann noch nebenher begleite.
Ich bin ja auf dich zugegangen, weil du auch einfach dich mit dem Thema Schlaf zum Beispiel viel auseinandersetzt und da ja auch Vorträge hältst unter anderem. Und deswegen kannst du vielleicht dazu einmal noch ganz kurz was sagen oder nee, wir steigen einfach direkt damit ein. Wieso gibt es denn eigentlich die Zeitumstellung?
Das passt jetzt aber schön in Schleife gedreht. Ja, ich kann da vielleicht da ganz kurz den Bogen ziehen, um dann auch deine Frage zu beantworten, wo du das jetzt schon so ausgerollt hast. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Schlaf. Ob jetzt viel oder wenig, ist ja immer irgendwie eine Perspektive. Aber ich freue mich, dass ich auch auf der FIBO dieses Jahr natürlich dazu wieder einen Vortrag machen darf, da mit einem Kombi mit Ernährung. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, wo wir auch später nochmal drauf kommen. Wenn es um die Zeitumstellung geht, das ist ja das Übel für einige, für manche vielleicht auch Freudige, die da so weniger Probleme mit haben, betrifft es natürlich unsere Schlafqualität, ne? Also die Schlafdauer, die Schlafqualität und natürlich damit auch unser Leistungsvermögen oder Konzentrationsvermögen über den Tag. Und das ist natürlich, warum vielleicht auch gerade ich als Ansprechpartner jetzt hilfreich sein könnte, um es aus der Schlafperspektive und natürlich auch aus dem mentalen Training, ne, oder Coaching zu betrachten, wie geht man dann damit um? Und du hast gefragt, ja, wozu gibt es die eigentlich? Ich meine, wenn man da so drauf guckt, könnte man sagen, ja, schön wäre, sie wird es nicht mehr geben. Und ich meine, es gab ja diverse Abstimmungen auch in den letzten Jahren, ja recht aktuell noch, ne, wo eigentlich entschieden wurde, dass sie abgeschafft werden soll, aber es keine Einigung gibt, gerade ne, wenn man jetzt in die EU-Staaten schaut. Und eingeführt war sie ja schon mal, ich glaube 1916, ich will mich jetzt mit den Daten nicht ganz so festlegen, aber auf alle Fälle sehr, sehr früh war schon die erste Einführung, die dann immer mal wieder abgeschafft wurde und eingeführt wurde, abgeschafft wurde und wieder eingeführt wurde. Und seit den 80er Jahren haben wir sie ja wieder eingeführt, auch aufgrund der Energiekrise damals. Also in den 70er Jahren hat es dann nochmal auch Schwung genommen. Und das war die Idee, also um Energie zu sparen. Wobei natürlich jetzt Studien zeigen, dass das eben nicht den Output bringt, den man sich da wünscht. Auch da roundabout, ich glaube, man spricht von 0,1 oder 0,2%. Ne, also um einfach nur mal so Richtwert zu haben. Ne? Also ich will mich da nicht genau drauf festlegen, aber da so roundabout schwankt es drumherum. Und da sehen wir, das hat eine Historie. Also von 1916 bis jetzt einige Male mit einführen, abschatten.
Ja, aber eigentlich dann eher eine industrielle Historie als eine menschliche, ne?
Definitiv, genau, ja. Also da ist rein wirtschaftlich, genau, ja.
Ja, und trotzdem hat es auch Einfluss auf uns. Was passiert denn in unserem Körper so, wenn die Zeit umgestellt wird? Also wir können noch mal kurz zusammenfassen jetzt an der Stelle. Ich habe da eine ganz schöne Eselsbrücke mal bekommen, wie man sich gut merken kann, wann die Uhr vorgestellt wird und wann die Uhr nachgestellt wird. Und zwar mit dem Wirt im Biergarten, der seine Stühle rausschiebt, also nach vorne schiebt sozusagen. Dann am Anfang des Jahres, wenn die Biergartensaison losgeht, da wird die Uhr nach vorne gestellt und dann gegen Ende des Jahres wird die Uhr zurückgestellt. Das heißt, wir haben jetzt bald eine Stunde weniger Schlaf. Und im Herbst werden wir dann eine Stunde mehr Schlaf haben.
Korrekt.
Genau. Und was passiert dann, wenn uns diese Stunde fehlt oder wenn die dazukommt?
Also ich mag so ganz gern diesen Begriff, dieses Social Jetlag. Ne? Das ist also das, was eigentlich unter anderen Bedingungen eingeführt wurde, weil man sagt, ne, also wir werden von unserer umweltgesteuert, ne? Also das ganze Arbeitsleben gibt uns ja Struktur, also schon Kindergarten und Schule sind ja Strukturen, ne? Wo Kinder, Jugendliche heranwachsen, in diese Strukturen der Gesellschaft eingeführt werden. Und das ist ja eigentlich künstlich. Ich sage mal, die wenigsten, die ich kenne, stehen jetzt halt ohne Wecker auf. Ne? Das heißt, wir werden da in Strukturen reingezwungen, um einfach unseren Lebensalltag zu bewältigen. Und was passiert, ist natürlich so, wenn wir jetzt im Sommer, ne, uns sozusagen eine Stunde geklaut wird, jetzt mit der Schlafqualität schon los und natürlich auch den Schlafmangel, weil uns nun mal einfach eine Stunde fehlt. Und das hat einfach riesen Konsequenzen auf unsere Konzentration, auch unsere Leistungsfähigkeit. Und dann den Montag dann, ne, nach der Zeitumstellung, es ist ja immer der letzte Sonntag im März, der letzte Sonntag im Oktober, wo diese Umstellungen stattfinden. Untersuchungen zeigen da ja auch mal insbesondere, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Herzinfarkt-Risiko enorm ansteigen, die Unfälle, Fehlerraten gehen hoch. Es zeigt, es macht ja was, also mit unserem Organismus und mit unserer Leistungsfähigkeit. Da könnte man sagen, naja gut, ne, ein bisschen ein Tag, ein bisschen irgendwie in der Qualität einbüßen, das ist nicht so schlimm, aber unterschiedlich, je nachdem, was man auch für ein Chronotyp ist, Chronotyp, also man sagt ja immer so, ne, die Eulen und die Lerchen, den Eulen fällt es halt besonders schwer, weil die von ihrem Rhythmus ja nochmal ein bisschen verschoben wäre, ne? Und eigentlich ja gerne noch ein bisschen länger schlafen wollen würden und ihre Hochphase ja deutlich versetzt haben zu den Lerchen. Und deswegen hat es schon auch enorme Konsequenz, ne? Und wenn man das merkt, was da in den Krankenhäusern passiert, der Walker mit seinem Buch Why We Sleep, der hat da sehr schöne Studien auch zu veröffentlicht. Das ist so das Schlafbuch, was man, wenn man sich mit Schlaf auseinandersetzt, gelesen haben sollte oder doch lesen kann. Und der hat da sehr viel aufgeführt, und das sind Zahlen, die schon sehr erschreckend sind, was eben einfach Schlafmangel macht oder eine eingebüßte Schlafqualität. Und dieses Social Jetlag, was ich gesagt habe, das ist halt wie so ein Mini-Jetlag, ne, den wir ohne Flugticket, wenn man das jetzt mal so ein bisschen mit einer Metapher irgendwie rahmt, bekommen. Und alle, die schon mal auf einem Langstreckenflug hatten oder sich in der Zeitzone das erlebt haben, ne, da einfach irgendwie Urlaub oder auch arbeitstechnisch wissen, wie lange das doch auch schon mal anhält. Ne? Das ist eben nicht nur ein Tag, wo man so ein bisschen rumdümpelt und sagt, man ist schläfrig, sondern es ist halt deutlich mehr. Den Frühaufstehern, also den Lerchen, fällt es leichter als den Eulen, die leiden noch mal ein bisschen mehr jetzt in der Sommerzeit mit der nächsten Umstellung. Und das hängt natürlich damit zusammen, Tageslicht verändert sich, Hormonspiegel wird beeinflusst. Das ist so wie die innere Uhr, die wir haben, diese biologische, die wird einfach so ein bisschen durcheinander.
Kann man grob sagen, wie lang diese innere Uhr dann noch mal braucht, um sich anzupassen?
Dazu kenne ich keine Zahlen, Daten und Fakten. Ich würde jetzt einfach mal, ne, das ist subjektiv, also meine Empfindung sagen, es ist irgendwie individuell, wie man sich dann darauf einstellt. Und so aus den Dingen, die man liest, sind es schon irgendwie so, manche sagen 1-2 Tage, die anderen sagen irgendwie eine Woche. So darum würde ich vermutlich mal irgendwie, ne, irgendwie liegen. Aber wie gesagt, das ist, kenne da keine wissenschaftlichen Zahlen zu.
Ja, wenn ich jetzt jemand bin, der darunter halt einfach ein bisschen mehr leidet, was kann ich denn machen, um meinen Körper da so ein bisschen zu unterstützen, dass es vielleicht nur 1-2 Tage sind statt einer ganzen Woche?
Ich glaube, das allererste, was du herausfinden solltest, oder wenn du es nicht schon weißt, was für ein Typ du bist, also ob du Lerche oder Eule bist, und wenn du weißt, dass du irgendwie eher zu einer Eule neigst, ne, also der bist, der dann so vielleicht gerne ein bisschen länger schläft, ne, und seine Hochphase über den Tag versetzt hat und, ne, vielleicht auch gerne später ans Bett gehst, dass man sich so ein bisschen darauf einstellt, so ein bisschen in 15-Minuten-Takten das vielleicht, ne, zu schieben, dass man sagt, man geht halt 15 Minuten eher ans Bett, um sich so ein bisschen da so anzunähern, ne, und wenn man diese 15 Minuten eher aufstehen, schon vor der Zeitumstellung beginnt, ne, also im Optimalfall man da jetzt eben halt dann im vorletzten Sonntag im März schon an, um sich so ein bisschen darauf einzustellen und sich so in den Routinen so ein bisschen vorzuverlagern, ne? Also die Uhrzeiten, die routinierten Uhrzeiten vom Aufstehen nach vorne zu setzen, damit der Organismus so ein bisschen sich schon daran gewöhnen kann, dass die Stunde nicht so abrupt ist, sondern eben eher vielleicht in so, ich sage jetzt einfach mal 15-Minuten-Schritten oder auch 10-Minuten-Schritten. Das kann man auf alle Fälle machen. Und dann natürlich auch mit Koffein irgendwie schon arbeiten, das um die Schlafqualität nach oben zu fahren. Das heißt, im Optimalfall nach 14 Uhr kein Koffein mehr zu sich zu nehmen, um da einfach den Melatoninspiegel, der ja nachts, ne, steigt das ja an, Melatonin, unser Schlafhormon, dass man da nicht schon interveniert, sofern man dann Kaffee, ne, Trinker ist oder Teetrinker, überall wo koffeinhaltige Dinge drin sind oder Energydrinks, alles, ne, was ist ja überall mittlerweile was drin, was sehr stark beeinflusst, dass man das eben meidet, um da dem Organismus ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen. Das sind sicherlich so einige Dinge. Und es gibt so ein paar Ernährungstipps oder Tricks, wo man sagt, man kann so ein bisschen mit Lebensmitteln, die viel Tryptophan enthalten, vielleicht Nüsse, Haferflocken zum Beispiel, dass man da so ein bisschen die Umstellung, dann die wirklich beschleunigt, ich möchte mich nicht in Zahlen oder Prozenten ausdrücken, aber vielleicht tut es einfach gut, ne, um es so ein bisschen zu unterstützen. Und was so mein Kerntipp eigentlich immer ist, was hilft, ist möglichst früh morgens irgendwie raus, also frische Luft und Sonnenlicht, also gerade jetzt, wo es ja echt schon sehr früh hell wird, das nutzen, wirklich 10 Minuten frische Luft und Licht einfangen, das ist das, was am meisten hilft.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp. Du hast jetzt eben angesprochen hier der Wecker, der uns weckt. Ich habe nicht nur einen Wecker auf meinem Handy, der mich jeden Morgen weckt, sondern auch mein Hund weckt mich gerne dann morgens, wenn er denkt, es ist jetzt Zeit, um rauszugehen. Kann ich die auch irgendwie ein bisschen sensibilisieren, dass die mich jetzt nicht unbedingt eine Stunde früher sozusagen dann jetzt weckt?
Wenn sie das mit in 10-15-Minuten-Takt einhält, setzt sie die Chance drin, dass der Hund vielleicht sich auch so ein bisschen, ne, mit dran gewöhnt. Aber ich meine, die Tiere behalten ihren Rhythmus auch bei, ne? Also die Tiere und die Pflanzen könnten wir sagen, also alles an Organismen, das ist ja seit zig Jahren irgendwie so, dass diese Uhr da ist, diese innere Uhr. Also auch Tiere haben die Organismen, haben die innere Uhr. Und ja, ich glaube, mit Überlebenskunst vielleicht auch da so, ich muss nur so innerlich schmunzeln, weil ich glaube, unser Hund hält sich nicht an diesen Rhythmus, sondern immer, wenn er Bock hat, irgendwie zu spielen oder zu meinen, das kann auch mitten in der Nacht sein, ne? Das ist jetzt dann nicht die innere Uhr zwangsläufig. Aber dass man da halt guckt, die mitzunehmen, ne? Und das ist, ich meine, wir machen das bei den Pferden auch, ne? Also ich meine, habe 2 Pferde und auch dort passen wir diesen Rhythmus an, ne? Die sind ja auch super sensibel, die warten nun mal morgens auf ihr Futter, ne? Auf ihre Zeit. Und da auch stückweise das zu machen. Das wäre mal so die Idee, das auch mit reinzunehmen. Oder auch, dass du guckst, wie sieht deine Morgenroutine aus mit dem Hund? Vielleicht kannst du es verknüpfen, ne? Irgendwie, dass man sagt, man nutzt dann immer so eine 15-Minuten- oder 10-Minuten Rhythmus eine Woche vorher, um eine kleine Anpassung zu haben.
Auf jeden Fall eine gute Idee. Jetzt haben wir viel über die Organismen gesprochen und dass wir, also alles, was lebt sozusagen, dass wir so unsere innere Uhr haben, dass wir uns da echt anpassen müssen. Du hast am Anfang schon gesagt, eigentlich hat die Zeitumstellung ja mit uns als Menschen so gar nichts zu tun. Was würdest du denn jetzt aus wissenschaftlicher Sicht sagen? Macht das überhaupt Sinn, dass wir das jetzt so weitermachen? Oder ist es eigentlich so, wie es in den Abstimmungen ja auch schon von vielen Menschen so empfunden wurde, so ein bisschen überflüssig geworden?
Ja, das jetzt, also ich kann das ein bisschen gemixt antworten, wissenschaftlich und subjektiv vielleicht, weil ich merke, wie mein Herz doch eher, ne, spricht, als jetzt vielleicht faktenbasiert. Aus meiner Sicht wäre es halt mega wertvoll, um Schlafmangel, Mini, Jetlag, Stress im Körper und auch höheres Risiko für Unfälle und Herzerkrankungen zu vermeiden, zu sagen, sich da zu einigen. Ne? Und dann wäre ich tendenziell, dass man nämlich gucken muss, was ist näher dran unserer inneren Uhr, wo man eben leben könnte, aber ist. Man will auf der Welt nun mal nicht alleine und es hat ja Gründe, warum sich die Staaten halt nicht einigen können. Natürlich merkt man dann ja auch, je nachdem, wo das Land irgendwie liegt, kann ich völlig nachvollziehen, dass da irgendwie auch Gründe dagegen sprechen. Aber ja, es ist halt schwierig, wenn man alle unter einen kriegen will. Egoistisch gesehen zu sagen, jetzt, ne, für uns hier oder so oder in umliegenden Länder, die wir haben, wäre es aus meiner Sicht super sinnvoll, das endlich mal in eine Richtung zu entscheiden, ne, und im Optimalfall die der inneren Uhr dann irgendwie einfach näher liegt. Und ja, wenn es jetzt wirklich wissenschaftlich und subjektiv als Antwort nehmen kann, keine Ahnung. Meine persönliche Idee wäre dazu, eine Regelung zu finden, die da auf alle Fälle in Richtung Freundlichkeit für unseren Organismus geht. Aber es liegt ja nicht in unseren Händen, ne? Also das haben wir ja gesehen. Ich meine, die Abstimmung, das war ja sehr hoch, glaube ich auch, ne? Damals, die da stattgefunden hat, waren das ja wirklich eigentlich eindeutig, ne, die dafür gesprochen haben. Und ich merke gerade halt so im Umfeld auch oder bei älteren Leuten habe ich das Gefühl, dass denen das manchmal noch schwerer fällt irgendwie. Ich meine, es gibt ja auch da Gewohnheitsprozesse, ne, die nochmal länger irgendwie wirken. Aber das ist ja auch so ein Punkt, wo man gucken könnte, was hat es auch für einen Einfluss aufs Gesundheitssystem. Oder auch in der Arbeitswelt, wenn man sich die Fehlerquoten und die entstehenden Kosten dadurch anschaut, spricht ja viel dafür, was zu verändern und eine Einheitlichkeit reinzubekommen.
Ja, ist schon Wahnsinn, was so eine Stunde da ausmachen kann, ne?
Ja, erschreckend eigentlich, ne? Also, aber wie gesagt, in dem Buch von Walker ist jetzt ja nicht nur die Stunde. Ich meine, da geht es auch nochmal darum, gibt ja auch sehr viele Branchen, Berufszweige, wo ja auch nicht nur diese Umstellung eine Rolle spielt, sondern wo der Schlaf einfach durch die Tätigkeit oder durch den Rhythmus irgendwie beeinflusst wird. Und da sind wir natürlich nochmal bei ganz anderen Werten, ne? Wo das permanent ist oder die Schichtdienst, da sind ja nochmal ganz andere Gefahren. Und Schlafmangel ist halt, hat halt wirklich ein viel, viel mehr Konsequenz, auch im Verkehr, ne, was Unfälle provoziert, als jegliche andere Gefahren, Risiken oder Einflüsse, ich sage jetzt mal Alkoholeinfluss oder, ne, was dort noch stattfinden kann. Das ist schon erschreckend und eigentlich sollte man da mehr nochmal auf den Schlaf achten und gucken, wie sieht eigentlich die Routine aus. Und ich finde, deswegen mag ich dieses Thema, glaube ich, auch, weil es noch sehr viel Potenziale hat. Ne? Also wir haben jetzt sämtlichen Themen, es ist gang und gäbe, irgendwie Workshops zu haben, Ausbildungen zu haben, zu machen und zu tun. Aber Schlaf finde ich dann noch im Verhältnis sehr unterrepräsentiert. Und man, wir sehen jetzt auch gerade im GKV-Leitfaden der Krankenkasse, dass es Einzug erhalten hat in den Präventionsbereich. Man merkt, dass das schon irgendwie an Bedeutung gewinnt aus meiner Sicht. Und wir auch darüber nachdenken sollten, wie pflegen wir eigentlich diese Ressource, die wir nicht einkaufen können. Also Schlaf ist die Ressource, wo wir wirklich, wir kriegen sie ja nirgendwo her. Und man kann Schlaf auch nicht nachholen oder vorholen, was ja vielleicht manchmal auch noch so ein bisschen in der Gesellschaft kursiert, dass man sagt, ja, dann schläft man sich halt am Wochenende nochmal aus, aber das geht nicht. Ne? Also das, was wir unter der Woche verlieren, können wir nicht wieder reinholen.
Ja, und die Stunde, die uns dann fehlt, die gibt uns auch keiner zurück in dem Sinne.
Keiner wieder, nein, ja. Keiner wieder, ja.
Ja, ich würde auf jeden Fall das Buch, das du jetzt eben erwähnt hast, auch und den GKV-Leitfaden nochmal in die Shownotes packen und auch den Link zu deinem Vortrag beim FIBO-Kongress. Und hast du an der Stelle jetzt noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema noch mit auf den Weg geben möchtest?
Unbedingt zu FIBO kommen.
Das wäre ja schon mal das Erste. Das finde ich aber total schön, weil man eben auch ganz viel irgendwie wieder sieht. Ne? Nicht nur Kollegen, Kolleginnen, sondern eben auch Studierende, ehemalige Studierende. Ne? Das finde ich voll schön. Das auf alle Fälle, und ja, vielleicht nochmal so zusammengefasst, auf alle Fälle irgendwie nicht am Morgen kranken, also 10 Minuten raus, frische Luft, Licht, das Thema, ne, Handy am Abend oder alles, was irgendwie damit zu tun hat, Blaulicht, ne, minimieren im Optimalfall 1 bis 2 Stunden, bevor ich schlafen gehe. Ein super Tipp, glaube ich, auch sich einfach nochmal die eigene Morgen- und Abendroutine anzuschauen. Also was davon möchte ich behalten, was ist wertvoll und was kann ich optimieren? Und genau, vielleicht auch nochmal die Ernährung checken. Ne? Also was hilft mir, wo glaube ich, dass mir das Power am Tag gibt und mich vielleicht in der Nacht gut unterstützt. Ja, so ein bisschen mit einem Smiley das Thema Koffein, Uhrzeit, Ausrufezeichen fangen.
Und das dann jeweils nochmal so ein bisschen, wenn die Zeitumstellung ansteht, dann einfach anpassen, um den Körper so ein bisschen dabei zu unterstützen, dass er seinen Mini-Jetlag da relativ schnell überwindet.
Genau.
Ja, sehr schön. Dann würde ich mich an der Stelle für deine Zeit bedanken und hoffe, dass wir uns auch bald auf der FIBO dann persönlich mal sehen und nicht nur digital.
Genau, sehr gerne. Ich freue mich. Ist ja schon bald.
Genau, vom 10. bis zum 12. April findet die FIBO in Köln statt. Also die FIBO findet in Köln statt, so rum. Und der FIBO-Kongress, der findet parallel zur FIBO statt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon Tickets sichern. Und da gibt es, abgesehen von Julias Vortrag, auch noch ganz, ganz viele andere Themen, die sehr, sehr interessant sind. Da könnt ihr euch gerne auf der Website einen Überblick verschaffen. Den Link dazu, den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Dann nochmal vielen, vielen Dank, Julia.
Sehr gerne.
Und dann danke euch fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.